SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Elke Heidenreich. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern an den Geräten und Gerätinnen, habe ich immer gesagt, als es losging mit der Genderei.
Ja, Sie sind ja nicht neu im Radiogeschäft. Wie ist das jetzt mal wieder im Radiostudio zu hocken?
Schön und vertraut letztlich. Ich habe ja viele Jahre lang Radio gemacht bei SWF 3 und im WDR und ich habe Radio immer geliebt. Sie auch?
Ich finde Radio toll. Radio ist das tollste Medium,
ja,
weil es einfach schnell ist und wir haben jetzt gerade beide was gemacht. Wir haben einfach erstmal die Schuhe vor uns
geschmissen. Erstmal die Schuhe ausgezogen.
Genau. Ja, genau. Und früher Füße auf den Tisch. Sie haben gerade den Fuß hochgelegt.
Ja, ich kriege ihn noch hoch.
Ja, sehen Sie? Sehr gut. Ja. Ja. Sind Sie denn Abend- oder Morgenmensch? Wie ist die Zeit jetzt gerade für Sie?
Also früher war ich immer ein Nachtmensch. Ich lief nachts erst zu Hochform auf und habe gearbeitet. Heute nicht mehr. Mein Tag ist ganz klar strukturiert. Ich stehe früh auf und arbeite ein paar Stunden. Und ab abends wird gefaulenzt im Fernsehen und irgendwas gemacht. Ich kann nicht mehr sagen, was ich bin. Also ich bin jetzt eher ein Tagmensch.
Und gibt es sowas heute Morgen, als Sie aufgewacht waren, so eine Tagesform, dass Sie wussten, heute wird ein guter Tag oder eher schwierig?
Ich habe mich auf Sie gefreut, aber ich hatte tatsächlich heute Nacht im Hotel einen der schlimmsten Albträume, die ich je hatte. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich hatte einen schönen Abend gestern. Ich habe die ganze Nacht, ich bin nass geschwitzt und fast weinend aufgewacht. Manchmal holt einen irgendwas nachts ein. Ich habe meinen Hund überfahren auf der Straße liegen sehen. Ich habe mich verirrt. Ich hatte Ängste. Also ich habe einen ganz schlimmen Traum gehabt. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
Und das ließ sich auch nicht abschütteln?
Nein, im Schlaf, ich konnte nichts machen. Ich wachte auf und musste richtig nach Fassung ringen. Und das hatte ich lange nicht. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt.
Ja, da bräuchten wir jetzt eine Traumdeuterin oder einen Traumdeuter. Haben wir gerade nicht zur Stelle, aber wenn die SWR1-Hörerinnen und Hörer da was reininterpretieren können oder mehr wissen, wir freuen uns dann über Mails ins Studio. Sie haben ein ganz faszinierendes Buch geschrieben, nämlich Altern. Das geht gerade überall durch die Decke.
Ja, ich staune.
Haben Sie damit so einen Nerv erreicht? Was
offensichtlich, offensichtlich. Darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Als ich wurde vom Verlag gebeten, dieses Buch zu schreiben und habe gesagt, ach, habe ich keine Lust, altern. Und dann lag ich im Bett und dachte, wer, wenn nicht ich? Ich bin 81, ich sollte mal langsam über das Altern nachdenken. Dann habe ich das getan und habe gemerkt, dass alle um mich rum haben immer Angst vorm Alter und ich genieße mein Alter. Ich finde es toll jetzt. Ich muss nichts mehr beweisen. Ich bin noch gesund. Ich lebe in einem demokratischen Land ohne Krieg. Wir müssen uns die Welt nur angucken im Moment. Und ich empfinde mein Alter als ein Geschenk, als zusätzliche tolle Jahre. Das habe ich geschrieben und damit habe ich den Nerv getroffen, dass ich endlich mal sage, allen habt doch bitte keine Angst, es kann schön sein.
Die Frage ist, woher kommt denn die Angst? Also vielleicht unser Umgang. Ich bin Jahrgang 75, bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen. Eine Dame fragt man gar nicht nach dem Alter. Sie haben ja Alter jetzt einfach gesagt, gehen wir da schon von vornherein falsch mit um?
Ja, da gehen wir falsch mit um. Was ist denn ein Alter, also ich fand 17 schrecklich. Was ist ein Alter so unehrwürdig, dass man nicht nachfragen darf? Natürlich darf man fragen. Ich frage immer. Und jedes Alter ist ein Alter. Das müssen wir uns mal klar machen. Mit 17, mit 30, mit 50, mit 70. Und je länger man lebt, desto größer ist doch das Geschenk, noch leben zu dürfen.
Wobei wir ja alle ein erfülltes Leben haben wollen. Was sagen Sie denn aus Ihrer Perspektive? Was macht ein erfülltes Leben aus?
Dass man es nicht verpasst, dass man es wirklich bei den Haaren packt und lebt. Voltaire hat gesagt, ich habe festgestellt, dass es erträglicher für meine Gesundheit ist, glücklich zu sein. Also habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Es macht schon was aus, wenn man nicht immer jammert, sondern die Dinge nimmt, wie sie sind. Wenn man alt ist und ist arm, ist krank, ist einsam, ist das sehr schlimm. Dagegen kann man aber früh genug was machen. Und auch das wollte ich mit meinem Buch sagen. Fangt mit 60 an, darüber nachzudenken, ob ihr gut versorgt seid, ob ihr einen Freundeskreis habt und jammert nicht, geht zum Arzt, lasst euch helfen.
Nicht zu jammern hat aber ganz viel mit eigener Verantwortung zu tun.
Ja, die haben wir eh für unser Leben, oder? Und die finde ich mit 17 viel schwieriger, wenn ich alles entscheiden muss. Wo will ich leben? Wie will ich leben? Will ich Kinder und Familie? Will ich allein sein? In welcher Stadt? Welchem Beruf? Mit 80 ist das alles gegessen.
Elke Heidenreich ist bei uns in SWR1 Leute. Sie haben mal gesagt, mit Büchern können wir um die ganze Welt reisen. Das fand ich so einen tollen Satz. Und jetzt haben Sie in Ihrem aktuellen Buch Altern so viele Autorinnen und Autoren zitiert, dass dieses Buch zu einer ganzen Weltreise geworden ist. Wie ist das bei Ihnen? Hocken Sie sich hin und dann fließt das so aus Ihnen raus?
Ehrlich gesagt, ja. Weil als ich anfing, über das Altern nachzudenken, weil ich das Buch schreiben sollte, und das sollte ein Essay werden von nicht mehr als 100 Seiten so ungefähr, da dachte ich, Elke, über das Alter haben doch schon viele geschrieben. Wer war denn das nochmal? Dann fallen einem die Klassiker ein, Seneca und so, Schopenhauer. Dann dachte ich, ich habe doch das wunderbare Buch von Norberto Bobbio gelesen, das Alter. Dann habe ich doch Simone de Beauvoir, das Standardwerk, gelesen, das Alter. Und dann habe ich mir die, an die ich mich erinnert habe, geholt, damit ich richtig zitiere. Das habe ich auch nicht alles wörtlich im Kopf. Habe geblättert, habe ja in allen Büchern auch angestrichen, das sofort gefunden. Und beim Schreiben habe ich dann zitiert aus den Büchern, die ich aktuell gerade las. Das war Jane Campbell, das war gerade neu erschienen. Das ist eine 80-jährige Psychoanalytikerin, die ein Buch darüber geschrieben hat, dass verdammt nochmal auch 80-Jährige noch Leidenschaft empfinden können und im Leben sein. Und das gefiel mir so gut, dann habe ich daraus zitiert. Es lag einfach da. Also ich bin jetzt nicht ans Regal gegangen und habe gesucht oder habe gegoogelt, wer hat über das Alter geschrieben, sondern wenn man ein Leben lang liest, weiß man das, dann kommt das.
Ja, wobei, wenn ich das verraten darf, eben saßen wir in der Maske und dann fingen sie gleich frei zu zitieren.
Werther.
Aus Werther, Goethe, ja. Ganz frei und ja. Auch einen längeren Absatz.
Ja,
also Sie sind
der
ein wandelndes Lexikon.
Ja, ich kann wahnsinnig viel zitieren und Gedichte auswendig, aber das bringt ein langes Leseleben mit sich. Und ich war als Kind viel krank. Ich hatte eine Lungenentzündung an der anderen, ich glaube 24 hintereinander als Kind. Und da habe ich immer im Bett gelegen und gelesen. Und alles, was ich damals gelesen und auswendig gelernt habe, habe ich bis heute behalten. Wenn man jung ist, geht das ja leicht. Wenn ich heute was auswendig lernen will, dauert es viel länger. Da muss ich richtig üben. Aber was ich so mit 16, 17 gelesen habe, das kann ich alles noch, ja.
Und das Schöne, Sie zitieren ja nicht nur aus der Geschichte von Fontane, sogar auch bis Harald Martenstein, wo es dann heißt, ja, wir wissen, wie es war, jung zu sein. Die Jungen wissen nicht, wie es alt zu sein, schreibt Martenstein ja. Zum Beispiel. Was hätten Sie denn gerne als junger Mensch schon gewusst, was Sie heute wissen?
Ehrlich gesagt, nix. Man muss es leben und erleben und sich immer wieder neu entscheiden. Es gibt ein Gedicht von Robert Frost, ein Amerikaner, das heißt The Road Not Taken, die Straße, die man nicht genommen hat. Man steht immer vor Entscheidungen und dann entscheidet man sich und merkt, die Entscheidung war falsch. Hätte ich gerne anders gemacht. Andere Stadt oder anderer Mensch oder diese Ehe oder was weiß ich, irgendwas. Und dann kann man nicht mehr zurück. Man muss mit der Entscheidung leben und was ganz schlecht ist, muss man ändern und nochmal neu anfangen. Und das habe ich eigentlich immer versucht zu machen. Aber wenn man im Voraus schon alles weiß oder weiß, wo es lang geht.
Bewahrt einen vor den Fehlern, aber die Fehler muss man ja vielleicht erleben.
Die Fehler muss man machen und man lernt nur aus Fehlern, man lernt nicht aus Erfolgen. Ich hatte beides, viele Fehler und viele Erfolge. Und die Erfolge habe ich immer gedacht, ja, gut gemacht. Aber die Fehler habe ich gedacht, oh Elke, du bist auf dem falschen Weg und die haben was mit mir gemacht.
Gibt es so einen Fehler, den Sie an erster Stelle erwähnen würden, der Sie verändert hat, wo Sie nochmal korrigiert?
Einen sehr persönlichen, den ich jetzt nicht ganz öffentlich sagen möchte, der hatte was mit einem Menschen zu tun, den ich verlassen habe, was mir sehr leid tat später, weil ich das nicht gut gemacht habe. Aber zum Beispiel, man kann das von beiden Seiten sehen. Als ich meine Sendung Lesen gemacht habe fürs ZDF, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung, also viel erfolgreicher als das Literarische Quartett. Und das war keine in dem Sinne literaturkritische Sendung, sondern ich wollte Leute ans Lesen bringen und das ist mir gelungen. Und das wollte ich, also war das für mich ein Erfolg. Ich wurde aber vom ZDF schlecht behandelt. Die Sendung ging immer mehr nach hinten und dann schlafen die Leute, die ich erreichen will. Und es wurde immer mehr reingeredet. Und kurzum, ich habe irgendwann gesagt, ihr seid ein kulturloser Haufen und war die Sendung los. Und das habe ich einerseits bereut, weil es eine tolle Sendung war. Andererseits habe ich es nicht bereut, weil ich finde, ich hatte recht. Die sind nicht gut mit mir umgegangen. Da kann man dann da stehen und sagen, ja, hättest du den Mund gehalten, hättest du die Sendung behalten. Aber man kann nicht immer den Mund halten. Man muss auch mal den Mund aufmachen und sagen, das gefällt mir nicht, wie ihr mich behandelt.
Es heißt ja auch, dass man am Ende des Lebens die Dinge bereut, die man nicht gemacht
hat.
So
ist es.
Nicht die Dinge, die wir einfach ausprobiert haben, gemacht haben.
Und ganz ehrlich, da ist bei mir nicht viel. Was ich ausprobieren wollte, habe ich ausprobiert. Und dann bin ich oft gescheitert und manches war falsch, aber es war richtig. Ich kann mir nicht vorwerfen, ich habe irgendwas ausgelassen.
Elke Heidenreich ist bei uns. Sie haben für Ihr Buch gleich zwei Anfänge gewählt, nämlich einmal unter Ich hatte ein unfassbar wunderbares Leben und der andere beginnt nach dem Motto Ich habe mein Leben komplett in den Sand gesetzt.
Ja, und ich habe überlegt, als ich dann endlich das beschlossen habe, das Buch zu schreiben, habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich mir selber überlegen, wie war mein Leben? War es schön oder nicht? Und da kann ich zwei Versionen liefern. Ich kann das liefern, was alles schiefgegangen ist, angefangen bei der Kindheit im Nachkriegsdeutschland mit geschiedenen Eltern und mit Prügel und mit Krankheiten. Oder ich kann sagen, wie viele Möglichkeiten ich hatte, in diesem wunderbaren Land aufzuwachsen und alle Möglichkeiten und Chancen auch bei SWF 3 beruflich zu haben, studieren zu dürfen. Und dann habe ich beides beschrieben, eben das Wunderbare und das Schreckliche. Und das Fazit ist, dass sich aus beidem ein Leben zusammensetzt. Ein Leben hat immer beides und man darf nicht eine Seite überwiegen lassen.
Genau, das ist die Botschaft, die wir alle rausziehen können. Wir können ja alle positiv oder negativ
alle.
Auf
Jeder
unser
von
Leben
uns hat das.
Gucken.
Natürlich. Und man darf nicht eine Seite überwiegen lassen. Also nicht immer nur jammern, aber auch nicht so tun, als wäre alles golden. Dazwischen liegt's.
Wie ist es denn bei Ihrem Lebensentwurf, keine Kinder zu bekommen? War das schon früh klar?
Ganz früh, weil ich eben aus einer Familie kam, in der Kinder im Krieg überhaupt nicht erwünscht waren und meine Mutter mir immer sagte, sagte, du weißt die Katastrophe meines Lebens, ich wollte nie ein Kind. Und wenn man das hört als Kind, dann ist man schon
beschädigt.
Das
macht was mit einem, ne?
Das macht was mit einem. Und ich war auch körperlich durch meine Lungenkrankheit. Ich habe mit 23 hatte ich eine Lungenoperation, wo mir ein Lungenflügel entfernt wurde, weil es gar nicht mehr ging. Und ich hatte gar keine lange Lebensperspektive eigentlich. Es ist ein Witz, dass ich hier sitze mit 81 und übrigens immer noch rauche. Und dann aber nicht auf Lunge. Ich paff so. Ich mag den Geschmack so gerne nach dem Essen. Und da habe ich gedacht, wenn ich noch ein Kind kriege und einen dicken Bauch, komme ich überhaupt keine Treppe mehr hoch. Ich habe eh schon keine Luft. Das war keine Option. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin auch etwas bindungsscheu. Also ich und die Bindung an ein Kind ist die stärkste, die es gibt, meiner Meinung nach. Ein Kind kann man nie verlassen. Das bleibt einem immer. Und das wollte ich nicht. Diese enge Bindung wollte ich nicht.
Sie haben dann den Weg gewählt, eine selbstgewählte Familie zu finden, nämlich Freunde. Und machen das dabei ganz geschickt. Sie suchen sich nämlich, oder es hat sich vielleicht auch ergeben, jüngere Freunde aus.
Es hat sich ergeben. Ich suche nicht. Ich denke nicht, auch die ist älter, die ist jünger. Ich habe ja eine Freundin gehabt, die gerade gestorben ist. Die war 105. Also das gibt's auch. Aber die meisten meiner Freunde sind jünger. Das hat sich beim Beruf, bei der Arbeit so ergeben und dass sie mich beflügeln, dass sie mich antreiben und das habe ich immer sehr gerne angenommen. Ja.
Wobei es ja Unterschiede gibt bei den Frauen und Männern und da haben Sie ein schönes Zitat von Dorothy Parker. Jahre sind nur Kleider, entweder du trägst sie dein Leben lang mit Stil oder du gehst eben als Schlampe ins Grab.
Ja.
Sie sagen dann entweder oder, wobei die Lösung da vielleicht doch mal in der Mitte liegt.
Ja, genau. Man kann elegant sein und trotzdem als Schlampe ins Grab gehen. Man sollte, glaube ich, sich gar nicht so viele Dinge vornehmen. Die Dinge passieren und dann muss man sich entscheiden für etwas, für einen Menschen oder eine Art zu leben oder eben ein Kleid oder eine Schlampe zu sein. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, die auch akzeptieren und nicht zurückgucken. Das kann man nicht. Man kann nichts mehr rückblickend ändern.
Wie ist der Blick auf Männer und Frauen im Alter? Da gibt es noch viele Klischees, die sich komischerweise halten.
Naja, es gibt das Klischee, dass alte Frauen niemand mehr sieht, dass sie unsichtbar sind ab 50. Ich finde mich überhaupt nicht unsichtbar und ich bin auch immer noch im Fernsehen. Das liegt auch an einem selbst, ob man unsichtbar sein will. Ich mache mich durchaus bemerkbar und ziehe auch keine grauen Gesundheitsschuhe an oder Hosen mit Gummizug. Das heißt, ich will noch im Leben sein und ich will auch am Leben teilnehmen. Und das ist, glaube ich, das, was wir selber liefern müssen dazu. Und die Leidenschaften, die nehmen ja nicht ab im Alter. Das heißt jetzt nicht, dass es mit 80 durch die Betten tobt, um das mal auszusprechen, sondern das heißt, dass man entzündbar bleibt, dass man brennt, dass man sich freut, dass man Leidenschaften hat für Dinge oder für Menschen oder für sein eigenes Leben. Und das bleibt.
Heute Vormittag SWR1 Leute mit Elke Heidenreich. Und wenn Sie sagen, Sie fragen sich oft, was Junge eigentlich von Alten erwarten. Welche Antworten haben Sie da gefunden?
Ja, die Jungen überlegen sich gar nicht, dass wir auch noch im Leben sind. Die denken, wir sind schon tot, sitzen in der Ecke und warten auf den Tod. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind durchaus noch im Leben. Und die Jungen fragen sich ja heute gar nicht mehr, sondern klagen uns an und sagen, wir hätten die Welt so in den Mist gefahren, in dem sie gerade steckt. Das finde ich, und das schreibe ich auch in meinem Buch, überhaupt nicht. Ich finde, wir waren eine der besten Generationen, die es je gegeben hat. Wir haben die Grünen gegründet, Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International. Wir haben damals gegen den NATO-Doppelbeschluss gekämpft. Wir waren auf der Straße für viele andere Dinge. Wir haben uns von den Nazi-Eltern getrennt. Wir waren eine ganz klasse Generation. Und dass die Welt so am Abgrund ist, das hat mit der Politik zu tun weltweit, mit dem immer weiter getriebenen Fortschrittsdenken, als müssten wir alle immer noch reicher werden und immer noch mehr haben. Und mit der Industrie und was die für Dreck macht, wie die Welt dreckig macht. Bestimmt nicht, wenn ich zweimal nach Italien fliege im Jahr, aber was die Industrien weltweit machen und abholzen und in die Flüsse kippen, das hat die Welt an den Rand gefahren, nicht wir.
Wobei die Jungen dann natürlich argumentieren, ihr als Eltern habt die natürlich gewählt, die Politik machen. Ihr tragt die Mitverantwortung.
Ja, also es gibt in diesem Land ja schon mal gar nicht, sondern der größte Dreck kommt ja aus anderen Ländern und nicht von uns, von diesem bisschen, was Deutschland dazu beiträgt. Das muss man auch mal überlegen. Und außerdem ist es richtig, dass sie uns hassen, denn die Jungen müssen immer sich an den Alten abarbeiten. Es ist okay, ich sehe das sehr gelassen. Als ich jung war, haben wir auch die Alten doof gefunden und uns an ihnen abgearbeitet.
Und die bei den alten Römern war das schon genauso?
Da war das schon genauso. Und die fanden unsere Klamotten blöd und waren entsetzt darüber, wie wir rumliefen. Und ich bin entsetzt heute, wie sie alle tätowiert sind und was sie für Nazi-Haarschnitte haben, die Jungs. Also das gibt sich nichts.
Gucken wir mal auf die Leidenschaft. Denn wer viel geliebt hat, hört doch damit nicht auf, weil eine Altersgrenze erreicht ist. Sind Sie jemand, der viel liebt?
Ja, ich liebe sehr viel. Manchmal auch nur stundenweise schöne Kellner. Man muss immer entzündbar bleiben, denke ich. Also das Lieben heißt ja nicht, dass es immer in einer Ehe oder in einem Verhältnis ändert, sondern dass man begeisterbar ist für Filme, für Bücher, für Autoren, für Menschen, für Tiere, für das Leben an sich, für einen schönen Abend, dass man genießen kann und dass man noch in Flammen stehen kann. Denn diese Flammen entzünden das Leben wieder neu.
Jetzt mag es Menschen geben, die stehen nicht in Flammen aktuell. Wie lässt sich so eine Flamme denn vielleicht auch wieder entzünden? Haben Sie eine Formel gefunden?
Es gibt keine Formel und ich kann auch keine Ratschläge geben. Ich kann nur nach mir selber gehen. Ich sitze an einer Bar abends, habe schlechte Laune, trinke einen und sehe einen Kellner, der mit ungeheurer Grandezza die Drinks mischt und freundlich ist und lächelt. Und dann denke ich, ach, Leben ist doch schön. Er ist zwar für mich verloren, er ist zu jung und zu schön, aber ich hatte das ja mal. Meine Freundin Gisela sagt immer, das Gehabthaben schützt vor dem Habenwollen. Ich hatte das mal und ich sehe mit großer Freude und danach denke ich, Mensch, der macht so einen tollen Job, ich kann eigentlich auch einen tollen Job machen.
Wobei, wenn wir jetzt gerade, obwohl Altersunterschied ja nie ein Thema sein sollte, aber gerade werden ja jüngere Männer als Trend verkauft für uns Frauen. Ja,
das ist auch Quatsch, gab's immer
schon. Gab's doch eigentlich schon immer. Immer
schon.
Zu dem Schluss kommen Sie
in den
Buch auch.
Das ganze 19. Jahrhundert hatten ältere Frauen jüngere Männer. Und das ist auch sowas. Jeder ältere Mann, der sich scheiden lässt und mit einer jüngeren Frau lebt, wird von uns als selbstverständlich hingenommen. Und wenn es mal umgekehrt ist, wird drüber geredet. Was soll das? Ich hatte immer jüngere Männer. Meine beiden Ehemänner waren jünger und mein Freund jetzt ist 28 Jahre jünger. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin viel munterer als der. Bis der mal einen Spaziergang macht und sich bewegt, da war ich dreimal mit dem Hund draußen. Also das ist doch gar kein Kriterium, jung und alt.
Was immer so schön ist, was die Leidenschaft dann ja auch entfacht, sind immer diese ersten Begegnungen, die Kennenlerngeschichten. Wie war das bei Ihnen?
Bei uns beiden?
Ja.
Über die Arbeit. Bei mir ging immer alles über die Arbeit. Ich habe mit meinem ersten Mann im Radio gearbeitet, mit dem zweiten Bücher geschrieben und jetzt mit dem dritten. Wir arbeiten zusammen mit Musik. Er ist Musiker. Und wir machen Lesungen mit Musik, wir machen Musikprogramme. Ich mache die Texte, er macht die Musik. Und ich habe ihn als Musiker kennengelernt und geschätzt und fand seine Kunst toll. Und dann wurde daraus eine kleine Affäre und aus der Affäre wurden 20 Jahre.
Wir philosophieren über das Älterwerden mit Elke Heidenreich. Mhm. Heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Und Sie haben gerade von einer Begegnung erzählt und zwar am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Geschichte würden Sie gerne teilen.
Das würde ich gerne erzählen, weil das zeigt mir, also dass das Buch so ein wahnsinniger Erfolg ist. Es ist einerseits schön. Natürlich freue ich mich darüber, aber was das Buch anrichtet, ist noch viel schöner. Ich stehe am Frankfurter Hauptbahnhof und gucke die Anzeigentafel, weil mein Zug mal wieder ausgefallen ist. Schönen Gruß, liebe Bundesbahn, du kriegst es wirklich nicht hin. So, und ich gucke, wann kann ich jetzt endlich weg aus Frankfurt? Und da kommt ein sehr feiner, älterer Herr, ich schätze ihn so irgendwie zwischen 70 und 80, und er war sehr elegant, hatte ein Jackett an und eine schöne Hose und geputzte Lederschuhe, keine Sneaker und hatte einen ganzen Packen Zeitungen unterm Arm. Und er sagte, gell, Sie sind Frau Heidenreich, darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen? Da habe ich gesagt, ich stehe hier rum, nur zu. Und dann sagte er, meine Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Wir hatten eine gute Ehe und sie war lange krank. Ich habe sie gepflegt und danach bin ich nicht mehr in die Hufe gekommen. Ich habe zu Hause rumgesessen, habe mir irgendwas Tiefkühl gekocht oder so und habe mich nicht mehr fein gemacht, bin nicht mehr ausgegangen. Dann habe ich ihr Buch gelesen und habe gedacht, ich lebe ja noch. Ich kann ja nun nicht, wenn ich noch 10 Jahre lebe, nicht 10 Jahre zu Hause rumsitzen in Pantoffeln und trauern, dass meine Frau nicht mehr da ist. Gucken Sie mal, jetzt mache ich mich jedes Wochenende ganz schick, kaufe mir alle Zeitungen. Damit gehe ich jetzt hier im Bahnhof in ein Café, trinke ein Glas Champagner, komme mit Leuten ins Gespräch und habe ein schönes Wochenende. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Und da war ich ganz glücklich. Dann haben wir uns umarmt und ich habe gesagt, weiter so.
Was
und
eine schöne
Geschichte. Ist das nicht schön?
Ja, super.
Ja, und über sowas freue ich mich.
Ja, und was für ein schöner Satz. Ich lebe ja noch.
Ja, der sagte, ich lebe ja noch. Das haben Sie geschrieben. Ja. Wir warten doch jetzt nicht auf den Tod. Der kommt morgen oder der kommt in 10 Jahren. Wollen wir 10 Jahre warten?
Wobei da ganz berührende Geschichten drin sind, die wirklich zu Herzen gehen. Und zwar ein Paar, jeder hatte seinen Partner verloren und die treffen sich dann und sagen, Nächte sind oft so schwierig, da kommen schwere Gedanken. Lass uns doch einfach nur nebeneinander liegen in der Nacht. Und was passiert dann?
Das ist ein Buch von Kent Haruf, Unsere Seelen bei Nacht. Und in einer kleinen Stadt eben, eine Frau ist Witwe und sie kennt den Mann, der Witwer ist schon lange und sie kannte auch seine Frau gut. Und die beiden liegen einfach nebeneinander, trösten sich, halten sich an der Hand, erzählen sich Geschichten. Das geht doch nicht um Sex. Ja. Liebe ist doch nicht immer nur Sex.
Und selbst wenn, wäre es auch okay,
und
oder?
Und selbst wenn, wäre es okay. Aber sie trösten sich, sie erzählen sich Geschichten, sie helfen sich durch diese einsamen, langen Nächte. Und ihre Kinder finden das ekelhaft. Zwei Alte zusammen im Bett, wie grässlich. Und sie stecken die beiden in Altersheime, weit voneinander getrennt, weil sie sich schämen. Was für doofe Kinder.
Wie traurig.
Wie traurig und was für ein falscher Entschluss. Das heißt, wir alle brauchen, ob wir jung sind, ob wir 17 sind, 30 oder 80, 50. Zärtlichkeit, Berührung, Liebe, Nähe, Vertrauen. Und das muss man zulassen können.
Wie können wir das denn in unserer Gesellschaft ändern? Weil das ist ja ein großes gesellschaftliches Thema.
Ich kann es gesellschaftlich gar nicht ändern. Ich kann nur jedem sagen, für sich persönlich es zu ändern. Jemanden mal in den Arm zu nehmen, zu sehen, ob die Mutter nicht nur braucht, dass man ihr die Gardinen aufhängt nach der Wäsche, sondern dass man sie mal in den Arm nimmt oder mal tröstet oder mal anfasst. Dass Berührung bleibt, dass Nähe bleibt, dass wirkliche Sorge bleibt und nicht, ach, ich muss zu Hause anrufen und dann Ungeduld. Sondern, dass man sie am Leben teilnehmen lässt. Und die jungen Leute sind genauso einsam wie die Alten heutzutage. Also das ist, nach Corona haben wir das doch gesehen, wie viele junge Menschen einsam sind.
Das ist jetzt ein schöner Appell. Jetzt gehen wir raus auf die Straße und erleben eigentlich das Gegenteil. Da ist ganz schöne Aggressivität da draußen.
Ja, sie sind alle so aggressiv geworden, weil die Welt in einem schrecklichen Zustand ist, finde ich. Überall Terroristen, wir müssen nur die Nachrichten hören. Überall Verrückte, die Angriffe machen. Ich komme damit auch nicht klar, aber ich kann nur in meinem persönlichen Leben dagegen setzen, einigermaßen Freundlichkeit und Güte.
Wann haben Sie das zuletzt gemacht, wenn Sie sagen, jemanden umarmen? Können Sie sich daran erinnern?
Gerade eben noch Sie, kurz. Okay, und gestern Abend meinen wunderbaren alten Chef Peter Stockinger, der bei SWF 3 uns allen alles beigebracht hat, was wir heute können. Und mein Selbstbewusstsein, das ich heute habe, kommt auch von einem Mann wie diesem, der ja überall gelobt wird in den Medien, der nicht nur SWF 3 mitbegründet hat, sondern ganz viele Menschen, Anke Engelke, Christine Westermann, den Sievers, Christian Sievers, Klaus Kleber. Wir haben alle bei Stockinger in SWF 3 gelernt, uns zu vertrauen, zu machen und in die Welt rauszugehen mit Selbstbewusstsein. Und den habe ich gestern Abend in den Arm nehmen dürfen.
Wobei, da muss man ja dazu sagen, das war eine strenge Schule. Also wenn man heute auch wieder sagt, ach, lass die Leute doch einfach mal machen.
Nein, die war streng.
Also streng ist schon auch was wichtig ist, um gutes Lernen mitzugeben.
Ja, Kritik und Liebe, beides. Zuversicht, Zuvertrauen, aber auch Strenge, auch was nicht geht, was gehudelt ist, benennen. Und das hat er immer gemacht. Und dann sind wir alle ganz gut durchs Leben mitgekommen.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit der wunderbaren Elke Heidenreich. Und aus Munderkingen schreibt uns gerade Christopher Beer und sagt, meine Frau und ich haben eine ganz tolle Erinnerung an Sie, wie Sie nämlich 1984 aus dem Fenster einer Metzgerei in Bühl die Olympischen Sommerspiele kommentiert haben. Dieses Haus ist das Elternhaus meiner Frau und wir haben ein wunderschönes Bild von Ihnen, wo Sie nämlich im Fenster sind. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie das kommentiert haben? Kriegen Sie so einen Kommentar jetzt auf die
Reihe? Ja,
dieses
Haus nicht. Das war ja immer im Studio. Ich war ja nie in irgendeinem Haus. Also da irrt er sich. Das war nachgebaut im Studio.
Ach, das war nachgebaut. Naja. Weil er schreibt, er findet das Bild nicht. Und wenn er es findet, schickt er ihn aber eine
Kopie. Ich war nicht in irgendeiner Metzgerei. Ich war im Studio hier in Stuttgart, in diesem Haus, wo wir jetzt sitzen, bei Los Angeles. Bei Korea, bei der zweiten Olympiade, die ich gemacht habe, als Else Stratmann 88, da war ich wirklich in Seoul, da war ich vor Ort dabei. Ich kann mich gut erinnern und ich habe die Sportarten kommentiert und meine Aufgabe war immer, wenn geschaltet wurde, vom Boxen zum Segeln oder von Leichtathletik zu irgendwas anderem, da musste ich die Zeit überbrücken und im Hintergrund stand der Aufnahmeleiter und zeigte mir Schluss, 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 wenn es geklappt hat. Da musste ich immer schnelle Pointen finden und das habe ich gemacht. Und ich habe die ganzen Sportarten auf Nützlichkeit abgeklappert und habe gesagt, was ist nützlich? Schnell laufen kann nützlich sein, kriegt man den Bus noch. Hochspringen kann nützlich sein. Wenn ich im zweiten Stock wohne, habe den Schlüssel vergessen, hole ich mir einen Stab, springe 6 Meter hoch und bin drin. Völlig unnütz ist ein Hammer durch die Gegend werfen. Frau Stratmann hat gesagt, da bringen wir den Männern bei, dass sie ihre Klamotten aufräumen und hier kriegen sie eine Medaille dafür, dass sie den Hammer durch die Gegend schmeißen. Also das hat mir riesen Spaß gemacht. Aber danach war ich so berühmt, wirklich nicht nur bekannt, berühmt. Hier in Stuttgart stand auf einer Wand Else for President. Da wusste ich, ich muss aufhören und habe dann aufgehört und auch nie mehr eine gemacht.
Echt? Weil Sie gesagt haben, jetzt am Höhepunkt
so
muss man
werden.
Aufhören.
Ja. Ich wollte schreiben. Ich wollte immer schreiben. Ich habe damals schon geschrieben, mein erstes Buch Kolonien der Liebe und habe dann 6, 7 Jahre gewartet, bis ich es veröffentlicht habe, weil ich wollte, dass Else Stratmann dann keine Rolle mehr spielt.
Wie ist es denn überhaupt mit Berühmtheit? Weil Sie sind heute Morgen hier reingekommen, da standen ja gleich die Autogrammjäger.
Ja, da standen sie. Wenn die wissen, dass ich irgendwo bin, sind sie da. Aber so im Leben bemerkt mich keiner. Ich sehe ja nach nichts aus. Erst wenn ich den Mund aufmache.
Das stimmt nicht, sie erkennt jeder. Da werde ich
nicht. Nee, die Leute gucken ja nicht hin. Und ich bin nicht geschminkt und nicht aufgetakelt und bin kein Erster-Klasse-Typ. Aber ich bin, wenn ich rede, dann sofort drehen sie alle um und sagen, die Stimme kenne ich. Ich darf nicht reden. Ich kann durch die Fußgängerzone gehen, mir zwinkern 2, 3 zu, aber sobald ich rede, ist aus, ja.
Weil wir haben ja nicht jeden Tag, der gleich ist. Und mal putzt man hier jemanden an und sagt so, lass mich in Ruhe. Ja. Und am nächsten Tag findet man das toll. Also wie gehen Sie damit um, dass Sie öfter angesprochen werden?
Sie müssen sich das so vorstellen, ich bin ja nicht Thomas Gottschalk, den jeder sofort erkennt und der auch erkannt werden will, der sich auch entsprechend bewegt. Ich tue das gar nicht. Ich ziehe meinen Koffer hinter mir her und gucke nach unten, habe meine dicke Brille auf und kein Mensch denkt, das ist die Tante aus dem Fernsehen. Erst wenn ich rede, dann merken Sie es. Ich kann damit gut umgehen. Ich werde relativ selten erkannt, wenn dann freundlich angesprochen. Und wenn mir wirklich einer blöd kommt, kann ich auch blöd kommen.
Weil wir hier gerade über Else Stratmann gesprochen haben und Sie haben gesagt, wie Sie sie beerdigt haben. Wie ist sie denn entstanden überhaupt, die Idee?
Bei SWF 3, weil dieser Stockinger hat mich geschickt damals zum Pferderennen nach Iffezheim. Wir waren ja in Baden-Baden. SWF 3 war in Baden-Baden. Und in Iffezheim war immer Pferderennen. Und er hat gesagt, da muss mal jemand drüber berichten. Das ist so ein Weltevent. Und ich ging da sehr unlustig hin und guckte mir das an, weil ich das schrecklich finde, Pferderennen. Und hinter mir stand ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet. Und die haben wirklich genau den Satz, der mein erster Else Stratmann-Satz war, gesagt. Die Frau sagt zu ihrem Mann, was setzt du denn dauernd auf Platane, Willi? Du hast doch keine Ahnung von den Pferden, das ganze Geld geht in die Binsen. Und da dachte ich, das ist ja klasse, das mache ich. Dann habe ich das so gemacht und dann war die geboren.
Sie hätten denen wahrscheinlich einfach nur weiter zuhören müssen. Und
habe ich, habe ich zugehört. Und so habe ich dann später Fernsehkritiken gemacht und Königshäuser und alles, was so anlag.
Ganz viele Nachrichten von den S1-Hörerinnen und Hörern kommen hier rein. Dietmar Hensel hat uns eine Frage geschickt an Elke Heidenreich. Stimmt's denn eigentlich, dass Elke Heidenreich die Tante von Campino ist? Was sagen Sie?
Ja und nein. Also, als ich noch Else Stratmann war, kamen die Toten Hosen gerade auf und machten ihr allererstes Video, einen Film, wo sie sich vorgestellt haben. Und da hat mich Campino oder die ganze Truppe damals gefragt, ob ich mitmachen würde. Und das habe ich gemacht und da war ich Campinos Tante in diesem Video. Ich hatte einen Plastikmorgenrock mit hässlichen Blumen an und meine dünnen Haare auf Lockenwickler gedreht. Ich saß am Küchentisch, habe mir Babyfotos angeguckt von Campino und dazu gesagt, mein Gott, was hatten wir Hoffnung in den Jungen, was war das für ein schönes Baby und was ist er geworden, eine tote Hose. Und das war sehr lustig und ging als Video dann eben um die Welt, als die beiden berühmt waren, als die Gruppe berühmt wurde. Und Campino und ich sind immer befreundet geblieben. Und er ist ein ganz kluger, wunderbarer junger Mann und hat ja auch tolle, Wim Wenders Palermo, tolle Rollen im Film gespielt, macht gute Musik und ist ein unglaublich netter Typ. Und seit damals, das sind jetzt 40 Jahre oder so, schicken wir uns zu Weihnachten, er mir leuchtende Gerippe oder ich mache einen Karton auf und dann springt so ein Plastikweihnachtsbaum raus und ich ihm Kekse und Gummibärchen, wie es eine Tante eben macht. Und wir sind einander sehr nah und zugetan. Also ich bin seine Tante.
Sind Ihre Kekse selbst gebacken?
Nein, ich kann nicht backen und kochen und all so Sachen. Ich kann das, ich kann so Aufläufe und schnelle Sachen, aber sowas kann ich nicht. Die kaufe ich.
Was ja toll ist, mit Ihnen hier zu sitzen und dann kommen Nachrichten und Musik und Sie haben zu allem eine Geschichte. Also als eben in den Nachrichten lief, dass Herbert Grönemeyer in Karlsruhe spielen wird, haben Sie eine Geschichte zu Herbert Grönemeyer. Ach, den kennen Sie schon ewig.
Wissen Sie, ich bin ja schon so lange im Geschäft, 60 Jahre oder so, dann kennt man natürlich alle. Ich habe 3 verschiedene Talkshows gemacht und da waren ja alle mal meine Gäste irgendwann.
Und wie haben Sie Grönemeyer kennengelernt?
Der war ganz jung, der war 17 Jahre alt und machte in Bochum Schauspielmusik bei Peter Zadek und war ein ganz begabter Musiker und ein netter Junge, sehr schüchtern. Und der kam mal auf mich zu und spielte mir ein Demoband Musik vor und sagte, ob ich ihm dazu einen Text schreiben könnte. Und ich habe einen geschrieben, einen fürchterlichen Text, das Schlechteste, was ich je geschrieben habe. Und der ist auf der ersten Grönemeyer-Platte drauf, die es hoffentlich nicht mehr gibt. Und immer, wenn wir uns treffen, lachen wir uns kaputt darüber. Und er sagt, weißt du noch dieses beknackte Lied? Und da fing aber unsere Freundschaft an, die auch immer gehalten hat, trotz aller Entfernungen.
Was man ja schon sagen muss, Sie haben ein gewisses Privileg erreicht dadurch, dass Sie 3 Sendungen hatten, dass Sie viel in der Welt rumgekommen sind. Und jetzt schreiben Sie das Buch über das Altern und wollen aber natürlich auch Partei ergreifen für die Menschen, die jeden Tag hart auf der Baustelle stehen und wirklich etwas Hartes leisten.
Wer einen schweren körperlichen Beruf hat, der ist froh, wenn er endlich pensioniert wird. Ich plädiere ja immer dafür, so lange zu arbeiten, wie man kann. Aber nach schwerer körperlicher Arbeit, mein Onkel war Schlosser und ein anderer war bei einer Zeche Zollverein unter Tage, die können dann nicht mehr, die brauchen Ruhe. Auch die müssen im Alter irgendetwas finden, was ihnen Freude macht. Ob es Taubenzucht ist, ein Schrebergarten oder ein täglicher Spaziergang. Man soll sich nicht zu Hause hinsetzen und sagen, das war's jetzt. Das war's nicht. Auch nach der Arbeit kommt noch eine Zeit, die lebenswert ist. Nur wer dann körperlich völlig verbraucht und kaputt ist, der hat's viel schwerer als ich, das ist doch klar.
Und Sie gehen dann auch so weit im Buch, dass Sie sich ganz klar äußern, auch zu den lebenserhaltenden Maßnahmen. Da haben Sie für sich eine Entscheidung getroffen.
Das muss ja jeder. Da muss ja jeder für sich eine Entscheidung treffen. Und wenn er das nicht tut, zwingt man ihm etwas auf. Meine Mutter wollte das nicht und sie ist dann gestorben, weil wir das abgeschaltet haben. Und ich will das auch nicht. Wenn der Tod kommt, dann kommt er. Es sind ja keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Es sind ja den Tod verlängernde Maßnahmen. Machen wir uns da nichts vor.
Ja, die deutsche
wir werden
Sprache
ja nicht wieder, ja, wir werden ja nicht wieder gesund dadurch, sondern wir werden am Leben gehalten, solange das Herz noch schlägt. Und wenn ich nicht mehr bei Bewusstsein bin oder mein Körper überhaupt nicht mehr funktioniert, dann will ich das nicht.
Sie beschreiben das, wie das bei Freunden war, beispielsweise bei der Bildhauerin Eliane. Wie hat sie Abschied genommen?
Die lag im Hospiz und auch Mary Bauermeister, die vor 2 Jahren gestorben ist, die Frau von Stockhausen, mit der zusammen ich ein Buch gemacht habe über Stockhausen, ihre Ehe mit ihm. die war Malerin und Bildhauerin, eine tolle Künstlerin. Die sind beide im Hospiz gestorben und ich war bei beiden fast bis zuletzt immer mal da und habe eine große, wunderschöne Ruhe auf ihren Gesichtern gesehen. Sie waren in einer Welt, an der sie nicht mehr teilnehmen mussten. Man ließ sie in Ruhe, man gab ihnen Schmerzen, Mittel gegen die Schmerzen. Das will natürlich jeder, aber keine Apparate. Die Sonne schien rein, wir saßen am Bett, wir haben gelacht, dann schlief sie wieder ein bisschen ein. Dann machte sie die Augen auf und war wieder da. Und irgendwann ist sie glücklich hinübergegangen und so möchte ich auch sterben.
Gibt es so den idealen Tod? Also das wäre das wahrscheinlich.
Nein, es gibt nicht das ideale Leben und auch nicht den idealen Tod. Wir sollten uns nur nicht verrückt machen. Ich denke immer an die Dichter Hugo von Hofmannsthal, der gesagt hat, ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe. Ein großer Gott der Seele steht vor dir. Und diesem großen Gott der Seele sollten wir doch ohne Furcht die Hand reichen können, denke ich.
Herzliches Dankeschön erstmal an all die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sich heute Vormittag beteiligt haben an unserer Sendung. Es kommen so viele Mails rein.
Ich bin sehr gerührt. Sie haben mir gerade was vorgelesen von einem Mann, der sagt, ich kann nicht mit meiner Mutter lieb sein. Die war mit mir auch nicht lieb. Ich habe diese Nähe nicht. Ich kann das gut verstehen. Und es gibt auch keine Pflicht zum Liebsein. Man muss nicht.
Vielleicht haben Sie eine Hilfestellung.
Nein, ich kann keinen Rat geben. Ich kann nur mal erzählen, wie es bei mir war. Meine Mutter hat mich ja nie so richtig leiden mögen. Und als es ans Sterben ging, tat sie mir leid. Aber ich hatte auch diese Nähe nicht zu ihr. Ich habe eine Freundin, die das konnte. Meine Freundin ist dann mit mir mitgegangen ins Krankenhaus und hat gesagt, komm, das ist doch eine alte Frau, du wirst doch wohl. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht. Und sie hat ihr die Nägel geschnitten, die Fußnägel, die Fingernägel. Sie hat sie gekämmt, sie hat sie in den Arm genommen. Und ich saß daneben und habe das gesehen und ich konnte es nicht. Aber meine Mutter war getröstet dadurch, dass es jemand gemacht hat. Also da muss man vielleicht jemand anders ranlassen.
Ja, das ist doch vielleicht eine gute Lösung.
Und es
Lösung.
Gibt keinen Zwang zur Liebe. Ja. Mein Gott, nochmal, wenn es nicht geht, geht's halt nicht.
Ja, vielleicht muss man einfach auch mal sagen dürfen, Eltern waren vielleicht auch nicht immer ideal.
So also, ist es.
Und manchmal muss es vielleicht auch gar nicht die Versöhnung geben. Auch
Nein.
das mag vielleicht
das
in Ordnung
Gute war,
sein.
Dass meine Mutter dann zu mir gesagt hat, du warst aber auch ein schwieriges Kind. Da habe ich gesagt, aber ich war ein Kind. Wie hätte ich denn verstehen sollen, deinen Kummer? Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, es tut mir heute auch so leid. Das war für mich genug. Dann muss jetzt nicht die große Versöhnungsarie kommen. Es tat ihr leid, das hat mir gut getan.
Was nur, glaube ich, wichtig ist, dass man da, und da sind wir wieder am Anfangsthema, nämlich vom Jammern, dass man nicht ins Jammern gerät, sondern dass man einfach auch irgendwann sagt, okay, die Kindheit war vielleicht nicht okay,
ja,
aber
abhaken.
Ich übernehme für mich die Verantwortung.
Abhaken, genau. Irgendwann geht man weiter und findet so viele Leute im Leben, die nett zu einem sind, dass es auch nicht mehr fürs ganze Leben zählt.
Gibt es etwas, weil Sie sagen, Sie möchten keine Ratschläge geben, aber es gibt ja so viel Unsicherheit, gerade in einer jungen Bevölkerung, die sagen, ey, wir haben so viele Krisen. Wir wissen gar nicht, wie die Nachrichten schalten wir am liebsten ab. Wir wollen das gar nicht mehr hören. Was kann da helfen?
Schöne Dinge machen, Freundschaften pflegen, Bücher lesen, sich mal ausklinken aus dieser Überflut von Informationen und von Schreckensnachrichten. Ich kann auch nicht mehr jeden Tag Nachrichten gucken. Ich sitze heulend vorm Fernseher, wenn ich Ukraine und Palästina sehe, wie die Menschen leiden. Es mal einen Tag wegtun und sich was Gutes tun und mit Freunden zusammen sein und über die Dinge reden, es nicht alles mit sich alleine ausmachen. Das ist im Grunde der einzige Rat, den ich geben kann.
Wenn es
und die Welt war immer schrecklich. Wir empfinden sie im Moment als besonders schrecklich. Aber die war zu den Zeit der Kreuzzüge und der 30-jährigen Kriege und so auch.
Wenn es bei Ihnen nicht die Leidenschaft für die Bücher und für das Schreiben geworden wäre, was wäre es denn dann geworden?
Die Musik. Die Musik ist meine große Liebe. Die Bücher sind mein Leben und mein Beruf. Aber wenn ich auf irgendetwas verzichten müsste, ich könnte auf alles verzichten, aber nicht auf Musik.
Welche Musik?
Klassische Musik, auch Rock. Ich habe ja jahrelang Popshop-Platten aufgelegt. Aber ich meine, wir reden ja oft vom ewigen Leben, von Ewigkeit. Wenn Sie Mozarts Requiem hören, eine der schönsten Musiken, die je geschrieben wurde, oder Bach, dann wissen Sie, was Ewigkeit ist. Das bleibt. Oder wenn man Michelangelos Pietà anguckt, aus Marmor, eine leidende Frau und ein schmerzverzerrter Sohn aus Stein, das spricht einen so an, dann sieht man, das Wichtigste, was wir haben, ist die Kunst. Die bewahrt uns davor, Barbaren zu werden. Und da am allermeisten die Musik.
Ihr Freund ist Pianist. Welches Instrument beherrschen Sie oder würden Sie gerne beherrschen?
Ich habe als Kind Akkordeon gelernt. Ich spiele heute schlecht Klavier. Ich würde gerne gut Klavier spielen, aber mir reicht, dass er toll spielt. Das ist schön, im Haus Musik zu haben.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Danke, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und allen, die geschrieben und angerufen haben. Ihr rührt mich sehr und wir halten alle durch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.